Ja, ich liebe Gemeinde, auch mit solchen Überraschungsattentaten wie heute Morgen. Es gehört dazu irgendwie, dass man hier von 350 Leuten ein Geburtstagsständchen bekommen kann. Das ist ein Grund, warum ich Gemeinde liebe, auch wenn ich es nicht brauche. Aber es ist schön, ja, mal so ein Geburtstagsständchen von so vielen Menschen gleichzeitig zu bekommen. Ich darf seit 35 Jahren zur Gemeinde dazugehören. Ich bin praktisch reingeboren worden in eine freie evangelische Gemeinde sogar. Also 35 Jahre freie evangelische Gemeinde. Ich liebe Gemeinde, weil ich früh erlebt habe, wie Menschen sich in mich investiert haben, mir Wert gegeben haben. Und irgendwann später durfte ich dann auch selber erleben, was es für ein Geschenk ist, sich selber auch in andere Menschen hinein zu investieren, etwas zu geben von dem, was Gott einem selber ins Herz gelegt hat. Ich liebe Gemeinde, weil ich immer wieder Menschen erlebt habe, die für mich da gewesen sind, die für mich und meine Geschwister, als wir noch klein gewesen sind, da gewesen sind zum Beispiel. Als mein Vater Krebs erkrankt ist, war die Gemeinde für uns da. Da waren Leute in der Gemeinde, die etwas mit uns unternommen haben, die meine Mutter entlastet haben. Ich habe Menschen erlebt, die für uns als Familie da gewesen sind. Nicht nur da, aber da besonders. Ich liebe Gemeinde, weil ich nie allein gewesen bin. Und das ist doch super, oder? Es ist so eine Sehnsucht in jedem von uns, dass wir Menschen haben, mit denen wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Nicht alleine sein. Der Gerhard Hiller hat es in der Moderation am Anfang schon gesagt, wir sind geschaffen von einem Beziehungsgott. Ein Gott, der in sich selbst Beziehung lebt. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und als dieser Gott sich ein Gegenüber schafft, ein Ebenbild, so wird es uns beschrieben, ganz am Anfang der Bibel, da ist es nicht ein Mann oder eine Frau, da sind es die beiden in Beziehung, die das Ebenbild Gottes bilden. Dieser Beziehungsgott hat uns als Beziehungswesen geschaffen und deshalb brauchen wir Gemeinschaft wie die Luft, die wir zum Atmen brauchen. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft miteinander. Und ich freue mich, dass ich nun schon so lange dazugehören darf. Und ich hoffe, dir geht's genauso, dass du dich freust, dazugehören zu dürfen oder Gemeinschaft hier in dieser Gemeinde kennenzulernen. Wir leben Gemeinschaft. Wir sind liebevoll füreinander da und zusammen in Kleingruppen und Teams unterwegs. Das ist ein Wert, den wir uns als Gemeinde gegeben haben. Diese Werte beschreiben, was uns besonders wichtig ist. Worauf wir Wert legen, worauf wir uns fokussieren wollen in dem, was wir tun, in dem, wie wir unterwegs sind miteinander. Diese Werte sind uns wichtig, weil sie eine Kultur prägen sollen, in der wir hier gemeinsam in der Freien Evangelischen Gemeinde in Böblingen unterwegs sein möchten. Und diese Werte beschreiben den Weg, wie wir unsere Vision leben möchten, sehen, beten, helfen. Und weil uns diese Werte so wichtig sind, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock innerhalb der Predigt, haben wir einen Kalender produziert. In diesem Kalender für 2018 findet ihr auf wunderschönen designten Seiten die Jahreslosung und Bilder und die Vision, passende Bilder zu den Werten. Und es geht jetzt nicht darum, dass ihr noch den passenden Jahreskalender für euch schafft, weil ihr den anschafft, weil ihr den noch nicht bekommen habt, sondern es geht uns darum, dass ihr das ganze Jahr über diese Vision und diese Werte immer wieder begegnet, bei euch zu Hause oder auf der Arbeit, egal, ihr findet bestimmt einen Platz, wo ihr den hinstellen könnt, der kann heute erworben werden am Büchertisch draußen und der kostet 10 Euro, aber wenn ihr sagt, ey, diese 10 Euro, die habe ich nicht, das kann ich mir einfach nicht leisten, dann nehmt euch einfach so einen Kalender. Und wenn ihr sagt, ich habe mehr als 10 Euro, dann gebt ihr einfach ein bisschen mehr als 10 Euro für diesen Kalender und dann schaffen wir das, das irgendwie auszugleichen. Nehmt euch heute gerne so einen Kalender mit, damit diese Werte euch und unsere Vision euch das ganze Jahr begleiten und ihr die immer wieder in den Blick bekommt. Wir leben Gemeinschaft, wir sind liebevoll füreinander da und zusammen in Kleingruppen und Teams unterwegs. Das ist die Idee, die Jesus vor Augen stand, als er an die Gemeinschaft gedacht hat, von denjenigen, die zu ihm gehören. Und diese Idee hat Jesus nicht nur dargestellt, diese Idee hat Jesus nicht nur gepredigt und davon gesprochen, diese Idee hat Jesus gelebt. Jesus hat liebevolle Gemeinschaft mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern gelebt. Und ich möchte euch reinnehmen in eine Begebenheit, in der das ganz, ganz eindrücklich den Jüngern bewusst geworden ist. Es berichtet in Johannes 13. In Johannes 13 ist die Situation drumherum, dass Jesus auf dem Weg ist nach Jerusalem und dass er bald am Kreuz sterben wird. Und kurz bevor das losgeht, nimmt sich Jesus nochmal Zeit für seine Jünger, um nochmal ein paar letzte Worte an sie zu richten. In dem Lied eben vor der Predigt hieß es etwas vom letzten Willen, den Jesus kundgetan hat. Und da geht es um Gemeinschaft, um das, wie Jesus sich diese Gemeinschaft vorstellt. Und es sind dann mehr als Worte, was Jesus dort tut. Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Abendbrottisch zusammen. Und er als der Herr und Meister sitzt mal mit seinen Schülern am Tisch. Und er steht auf und nimmt sich ein Wasserbecken und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Jesus, der Herr und Meister, wäscht seinen Jüngern die Füße. Er dient ihnen. Er tut ihnen Gutes. Er liebt sie. Und das ist etwas, was das Weltbild der Jünger völlig auf den Kopf stellt. Es ist so eindrücklich für sie gewesen, was sie dort mit Jesus in dieser Situation, wo Jesus doch selber sagen könnte, jetzt dient ihr mir mal, tut ihr mir noch gut, damit ich gut ausgerüstet bin. Aber Jesus investiert sich liebevoll in seine Jünger. Wir lesen dort ein paar Verse aus diesem Kapitel. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück. Begreift ihr, was ich eben getan habe? Fragte er sie. Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich bin euer Herr und Lehrer und doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. So sollt auch ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Amen, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt, freuen dürft ihr euch, wenn ihr auch danach handelt. Ich habe euch die Füße gewaschen und auch ihr sollt euch die Füße waschen. Dient einander. Und dann spitzt Jesus es ein paar Verse später so zu. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Was soll die kennzeichnen, die zu Jesus gehören? Es ist Liebe. Jesus denkt an diese Gemeinschaft und er stellt sich eine Gemeinschaft vor, die liebevoll füreinander da ist. Und wenn es diese Gemeinschaft wirklich gibt, dann sind es so gute Nachrichten für uns heute und für all die Menschen, die um uns herum leben. Es sind wirklich gute Nachrichten. Für eine Welt, in der so viel Zerbruch ist, und den Zerbruch erleben wir nicht nur draußen, sondern den erleben wir auch in der Gemeinde. Und gibt es diese Gemeinschaft, die liebevoll füreinander da ist, auch wenn Dinge zerbrechen? Gute Nachrichten für eine Generation, über die manche Zeitungen geschrieben haben, ist die Generation beziehungsunfähig. Kann man das lernen, miteinander liebevoll unterwegs zu sein, liebevoll füreinander da sein, dass es vielleicht gar nicht erst zum Zerbruch kommt? Eine Gemeinschaft, die liebevoll füreinander da ist. Ganz anders als das, was wir oft woanders lernen, wo es darum geht, hey, schau auf dich selber, du hast es in der Hand. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten, so viel steht uns offen, so viel, dass wir tun können. Wir sind unseres eigenen Glückes Schmied. Das ist eine gute Nachricht für die Starken, solange sie stark sind. Und keine gute Nachricht für die Schwachen. Wir alle brauchen eine Gemeinschaft, in der wir liebevoll miteinander unterwegs sind. Und das ist Jesus' Idee. Das ist das, was Jesus gelebt hat. Und das ist das, wie Jesus auch uns prägen möchte. Liebt einander. Okay, dann haben wir uns jetzt alle mal ganz doll lieb. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Jeder liebe so viel er kann. Auf jeden Fall den Nebenmann. Und wir nehmen es ganz genau, am besten auch die Nebenfrau. Ah, die Kathi, die macht es hier vorne. Aber ganz so einfach ist es dann manchmal auch nicht. Das hat ganz verschiedene Gründe. Das kann damit zusammenhängen, dass wir ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was es bedeutet, einander zu lieben. Und ich musste an einen meiner Lieblingscomics aus meiner Jugendzeit denken, Asterix und Obelix. Und wir schauen uns jetzt mal eine Szene an, wo Obelix einigermaßen verwirrt darüber ist, was es bedeutet, liebenswürdig zu sein.
Obelix! Obelix!
Bin schon da! Bin schon da! Mach keine Geschichten! Stell dich hinten an wie die anderen! Asterix! Der Römer, zu dem du so liebenswürdig warst, ist sehr liebenswürdig zu mir. Darf ich zu ihm auch liebenswürdig sein?
Natürlich.
Heb doch bitte deinen Kopf ein bisschen, Römer, damit ich so richtig liebenswürdig sein kann.
Ja, wir haben durchaus unterschiedliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, liebenswürdig zu sein, liebevoll miteinander umzugehen. Das jetzt zu erklären, warum Obelix denkt, das sei liebenswürdig, geht zu weit. Schaut euch den Comic an. Aber wir sind unterschiedlich geprägt. Wir haben unterschiedliche Dinge erlebt, was es bedeutet, geliebt zu sein, selber zu lieben. Und deshalb sind wir auch irgendwie in unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedlich liebesfähig. Und manchmal sind wir auch wenig liebevoll. Weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ist nicht immer so alles voll mit Liebe in uns, dass wir jedem um uns herum mit ganz viel Liebe begegnen können. Wenn jemand uns sympathisch ist, dann ist es noch einigermaßen einfach, zu jemandem lieb zu sein. Aber auch da ist es manchmal schon ein bisschen tagesformabhängig, wenn ihr so an eure Partnerschaft denkt vielleicht. Ist uns vielleicht sympathisch, der Partner, aber nicht immer sind wir so liebevoll miteinander. Oder wenn wir liebevoll sein wollen und dann kommt jemand, der ist so ganz anders und passt nicht in das Raster, was uns sympathisch ist, dann sind wir vielleicht eher dazu geneigt, so liebenswürdig zu sein wie Obelix. Und der einzige Grund, warum es Hoffnung gibt für Obelix, für dich und für mich, dass wir liebevoll miteinander umgehen können, ist, dass wir einem Gott begegnen dürfen, der voller Liebe für uns ist. Der uns so sehr mit Liebe beschenkt, dass wir gar nicht anders können, als diese Liebe weiterzugeben. Und vielleicht hast du das jetzt schon 100.000 Mal gehört, dass dieser Gott da ist, der dich so sehr liebt. Und deshalb möchte ich dir noch einen weiteren Clip zeigen, der uns etwas von dieser Liebe Gottes vor Augen malt. Manchmal begegnet man in dieser Welt so einer göttlichen Liebe, eine Geschichte, die uns so berührt dadurch, dass wir sehen, etwas erkennen davon, wie sehr Gott uns liebt. Wir sehen einen Vater und seinen Sohn und dieser Sohn bittet seinen Vater, dass er mit ihm einmal einen 5-Kilometer-Lauf macht. Und der Vater macht es. Und dann irgendwann bittet der Sohn seinen Vater, den Ironman mit ihm zu laufen, zu überwinden. 3 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Fahrrad fahren und einen Marathon laufen. Und seht euch den Clip einmal an. Dieser Vater tut alles für seinen Sohn. Und genau so tut Gott alles für uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt. In Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. So sehr liebt Gott die Welt, so sehr liebt Gott dich, so sehr liebt Gott jeden Einzelnen von uns. Und diese Liebe zu erleben, das lässt uns lieben, können nicht anders als zu lieben. In 1. Johannes 4, Vers 19 steht, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist hier ganz klar aneinander geknüpft. Das eine entspringt aus dem anderen. Wir sind geliebt. So sehr geliebt von diesem Vater. Und deshalb lieben wir. Hier steht nicht, wir entschließen das, wir sagen jetzt mal so wie bei Luther, lasst uns lieben, wir entschließen das jetzt mal, dass wir dann auch einander ganz doll lieb haben. Nein, wir lieben einfach. Weil wir bei Gott eine Liebe erleben dürfen, die uns gar nicht anders lässt, als dass wir selber lieben, die Menschen um uns herum lieben. Gott beschenkt uns so sehr, dass wir liebevoll füreinander da sein können. Also als ich diesen Clip das erste Mal gesehen habe, hatte ich ziemlich viele Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Nehmt euch den Moment und Taschentücher verteilen, wenn ihr welche braucht. Wenn ich mir jetzt anschaue hier, 300 Leute im Saal, und ich überlege, ich möchte liebevoll für euch da sein, dann komme ich ziemlich schnell an meine Grenzen. Dann könnte ich mir hier heute 3-4 Leute vornehmen, wenn überhaupt, mal hinhören, wie geht's euch, und dann vielleicht miteinander beten oder gucken, wie kann ich für dich da sein, und so komme an meine Grenzen. Ich möchte kurz eine kleine Umfrage machen. Wer von euch denkt, wie viele Leute hier im Saal persönlich zu kennen? Und wir fangen mal an mit 10 Leuten. Wer denkt, er kennt 10 Leute hier im Saal persönlich? Ja, mal richtig strecken jetzt hier. Diese schwäbische Zurückhaltung. 20. 50. 100. Hohoho. Ich traue mich schon kaum. 150? Mein Kollege streckt noch. Das sind jetzt schon die absoluten Profis, die hier vielleicht noch 150 Leute zusammenbekommen. Wir könnten jetzt auch einen Test machen, aber lassen wir jetzt sein heute Morgen. Vielleicht hat jemand auch die Telefonliste auswendig gelernt oder so. Es ist schwierig, hier den Überblick zu bekommen. Und 300 Leute, wie wollen wir hier liebevoll füreinander da sein? Jesus hat sich für 12 entschieden, für die er insbesondere Verantwortung übernimmt. In Lukas 6, Vers 12 bis 13 steht, damals geschah Folgendes. Jesus ging auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 12 aus, die er auch Apostel nannte. Da waren mehr Leute um Jesus herum, aber Jesus entscheidet sich, für diese 12 möchte ich besondere Verantwortung übernehmen. Er wählt 12 aus. Das Große muss klein werden. Und das ist auch der Grund, warum wir hier in der Gemeinde Kleingruppen haben. Weil wir sagen, wir wollen im Grunde aus Kleingruppen bestehen. Und unser Ziel ist es, dass jeder von euch seinen Platz in einer kleinen Gruppe in dieser Gemeinde findet. Weil Kleingruppen kein entbehrliches Hobby sind, wo man sagen kann, hey, dafür habe ich Zeit oder dafür habe ich keine Zeit, darauf habe ich Lust, darauf habe ich keine Lust. Jeder von uns braucht eine kleine, überschaubare Gruppe von Menschen, die in Verantwortung füreinander unterwegs ist. So eine kleine Familie in der großen Familie, wo man fest dazugehört, wo man offen und authentisch miteinander unterwegs sein kann, wo man einfach davon erzählen kann, wie es einem geht, was einen bewegt, was einem Sorgen macht und was einen freut. Und eine Gruppe, die nicht ein Programm hat, was sie abspult, sondern die sich auch nicht nur einmal in der Woche vielleicht trifft, sondern wie eine Familie auch andere Dinge miteinander unternimmt, füreinander da ist, wenn es schwierig wird, einander unterstützt in alltäglichen Dingen, wenn da irgendwie Krankheit ist oder Umzug oder Hausaufgaben oder irgendwas im Haushalt, was nicht mehr passt, was man nicht alleine schafft. Eine Gruppe, die verbindlich in Verantwortung füreinander unterwegs ist, die gemeinsam danach fragt, was hat dieser Gott mir und uns zu unserem Leben heute zu sagen. Meine Frau und ich, wir durften einmal zu so einer Kleingruppe gehören. Es war in unserer Studienzeit, wir haben uns eine Gemeinde gesucht in Siegen. Und als wir zum ersten Mal in eine Gemeinde gekommen sind, da kamen nach dem Gottesdienst 2 junge Damen ganz fröhlich auf uns zugehoppelt. Es war sehr euphorisch und erstmal etwas erschlagend, wenn man so neu in eine Gemeinde reinkommt und dann kommen so 2 motivierte junge Damen auf einen zugehüpft. Und die haben so, ja, dann haben wir uns ein bisschen kennengelernt und dürft gerne auch mal zu uns in den Hauskreis kommen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also so erschreckend war es nicht, die Erfahrung. Es war eigentlich schön zu erleben in dieser großen Gemeinde, auch da viele 200, 300 Leute, und trotzdem kamen Menschen auf uns zu, die gesagt haben, hey, wir wollen euch kennenlernen und ihr dürft mal reinschnuppern in unsere Kleingruppe und mal dabei sein. Und wir sind dabei geblieben Und irgendwann waren wir dann selber im Foyer unterwegs in der Gemeinde und haben eine neue junge Familie kennengelernt, wo wir gesagt haben, hey, wer seid ihr? Und wenn ihr Lust habt, kommt mal in unserer Kleingruppe vorbei. Und dann kam dieser Mann, und ich erinnere mich, wie er das erste Mal in der Kleingruppe bei uns dann da war und ein bisschen mehr erzählt hat von sich. Und sie waren in eine ziemliche Notsituation geraten. Sie hatten ein Haus gekauft im Siegerland, was sie aber noch nicht beziehen konnten, weil das so grundsanierungsbedürftig gewesen ist. Und zuerst haben sie das aus der alten Wohnung noch managen können, aber dann mussten sie irgendwann aus der alten Wohnung raus, konnten aber in das neue Haus noch nicht wieder rein. Mussten also mit Familie, zwei Kindern und Hund bei den Schwiegereltern unten im Keller in einer ganz kleinen Wohnung zusammen leben. Und dieses Haus war immer noch da und musste noch einiges getan werden. Und die Unterstützung aus der alten Heimat ließ langsam nach und so war dieser Mann ziemlich verzweifelt darüber, wie das werden sollte. Und wir als Hauskreis haben dann gesagt, das wird unser Projekt, dieses Haus. Und dann haben wir da angefangen in diesem Haus, also wir waren alle keine Spezialisten und man sieht es heute noch, dass wir nicht alle Spezialisten waren, aber es ist mit viel Liebe gemacht. Wir haben tapeziert, wir haben erstmal noch Wände aufgebrochen, also es war wirklich noch viel zu tun. Wir haben die Holzbohlen am Boden abgeschliffen, den Flur, die Fliesen freigelegt vom Teppich. Also da kann ich jede einzelne Fliese noch sagen, was ich da für ein Verhältnis mit dieser Fliese hatte in dieser Zeit. Und es ist so schön, heute noch dorthin zu kommen, in dieses Haus und da zu sein. Und wir haben ein Riesenfest gefeiert, als dieses Haus dann endlich so weit war, dass sie da einziehen konnten. Und ich weiß noch in dieser Zeit, ich bin jeden Tag, nachdem ich vom Studium wiederkam und so die wichtigsten Sachen erlegt habe, bin ich dorthin gefahren und habe gearbeitet in diesem Haus, weil es auch Spaß gemacht hat. Ich denke nicht an diese Zeit zurück und denke so, ach du meine Güte, war das viel Arbeit? Nein, das war richtig cool. Da mit meiner Kleingruppe gemeinsam unterwegs zu sein und liebevoll für Menschen da sein zu können. Es erfüllt, macht nicht kaputt, es erfüllt. Und deshalb sind Kleingruppen kein entbehrliches Hobby, sondern wir brauchen diese Gemeinschaft, diese kleine Familie, in der wir verbindlich in Verantwortung füreinander unterwegs sind. Das Große hier am Sonntag, es muss klein werden, wir brauchen diese kleinen, starken Gruppen. Ein anderer Ort, an dem wir Gemeinschaft praktisch werden lassen, sind die Teams in unserer Gemeinde. Das eine ist, dass wir Leben miteinander teilen möchten, ganz konkret. Und auf der anderen Seite wollen wir das, was wir tun, in der Gemeinde gemeinsam tun. Es gibt in der Gemeinde immer viel zu tun. Und ich habe mich gefragt, als ich in der Vorbereitung darüber nachgedacht habe, ist das eigentlich richtig? Dass wir in der Gemeinde immer das Gefühl haben, wir haben so viel zu tun und gefühlt laufen wir irgendeinem Arbeitsrückstand hinterher. Das ist nur mal so eine Randbemerkung, die mich bewegt irgendwie. Warum hat man auch in Gemeinde immer das Gefühl, so viel zu tun zu haben? Was aber noch viel schlimmer ist, weil viel zu tun haben kann ja auch schöne Ursachen haben, ist, dass wir dazu neigen, oft so als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Da denkt man, ey, ich das jetzt eben gerade alleine mache, diese Aufgabe, dann geht es schneller, dann brauche ich keinen Termin, dann muss ich keine Fahrt einplanen, dann muss ich mich nicht mit irgendwem abstimmen, wo ich dann irgendwie einen Konsens finden muss, ich mache das lieber mal geschwind alleine. Und dann schafft man und gewährleistet, dass die Aufgabe erledigt wird, weil irgendwann ist man irgendwie frustriert. Man ist so alleine. Keiner, der mit mir zusammen irgendwie das macht. Und dann ist man frustriert, und denkt, wer sieht es überhaupt? Jesus hatte eine andere Vorstellung von dem, was getan werden sollte. In Lukas 10, Vers 1 lesen wir, danach bestimmte der Herr, Jesus, weitere 70 Boten und sandte sie zu Zweien aus. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. Da sind 70 Boten. Und Jesus könnte die 70 jetzt einzeln losschicken, das Netz noch weiter spannen, aber er sagt, zieht zu zweit los. Nicht alleine. Geht im Team daraus. Und macht die Dinge, die ihr zu tun habt, gemeinsam. Letztens mit meinem Sohn mich abends am Bett unterhalten, Justus, 8 Jahre alt, und ich habe so gedacht, ich frage ihn mal, was er heute gelernt hat. Und dann hat er mir was gesagt, und dann habe ich ihm auch gesagt, hey, ich habe heute auch was Neues gelernt. Und zwar habe ich festgestellt, wenn man die Dinge zusammentut, dann macht es viel mehr Spaß. Und dann guckte mein Sohn mich ganz verstört an und sagte, und das hast du erst jetzt gemerkt? Und ich musste echt lachen auch in diesem Moment, dachte, ja, Justus, hast schon recht, das hast du erst jetzt gelernt. Und wahrscheinlich habe ich vorher auch schon mal so leicht was davon gefühlt und so, aber an diesem Tag war es mir Bedürfnis, das nochmal so auf den Punkt zu bringen. Es macht viel mehr Spaß, die Dinge zusammenzutun. Und ich denke da auch immer wieder mal dran, in so einer Predigtvorbereitung, wo ich dann viel alleine bin, wo ich so denke, jetzt mit jemandem darüber reden. Und das mache ich dann manchmal auch, wenn ich so merke, ich kreise in meinen Gedanken, dann spreche ich mit meiner Frau über das, was ich gerade so denke, über die Predigt. Und merke, es ist so gut, aus diesem Alleine-Schaffen da rauszukommen. Ich bin natürlich auch mehr so ein Gemeinschaftstyp. Es mag Leute geben, die machen das lieber ganz für sich. Alleine ist auch in Ordnung. Aber jetzt diese Woche zum Beispiel, da war ich irgendwie gefühlt spät dran für meine Verhältnisse mit der Predigt. Bin freitags abends hier nochmal in die Gemeinde gekommen und dachte, jetzt muss ich irgendwie hier im Büro das fertig bekommen. Und dann drehten sich meine Gedanken und so und ich habe es irgendwie nicht zusammengebunden bekommen. Und dann kam, dem Himmel sei Dank, mein Kollege Sebastian Kapteiner rein, der mit den Jugendlichen zusammen war. Und er fragte so, Manuel, wie geht's? Und ich so, gar nicht gut. Und dann habe ich ihm so mein Leid geklagt und dann hat Sebastian noch für mich gebetet und dann habe ich noch eine Nachtschicht eingelegt und dann ging es einigermaßen. Und ich habe gemerkt, ey, aus diesem Alleinsein rauszukommen, jemanden reinzunehmen in die Situation und zu merken, ich muss es nicht alleine tun, das ist so gut. Ich mag so gerne mit anderen Leuten unterwegs zu sein. Auch das Team, was hier eben vorne stand, die Gemeindeleitung, ja, ist ein wahnsinnig tolles Team, zu dem ich so gerne gehöre. Das letztens nochmal festgestellt, am Mittwochmorgen war ich so motiviert und inspiriert. Da habe ich so drüber nachgedacht, was war denn? Ach, Gemeindeleitung war gestern Abend. Und dann habe ich so festgestellt, mir geht's oft so am Mittwochmorgen, dass ich so motiviert und inspiriert bin. Und habe dann meinen Jungs aus der Gemeindeleitung einfach mal geschrieben, es ist so cool, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Am Mittwochmorgen bin ich besonders motiviert und inspiriert. Und das ist einfach echt so schön zu erleben, zu einem Team zu gehören, wo es Spaß macht, gemeinsam unterwegs zu sein, wo man füreinander da ist, wo man auch einen Dienst hat, für den man Verantwortung trägt, aber wo man auch miteinander und füreinander unterwegs sein kann. Wir dürfen liebevoll gemeinsam unterwegs sein, in Teams und Kleingruppen. Und wenn du dazu Fragen hast, die Elke, die ist heute auch da, Elke Herwig, dürfen nach dem Gottesdienst auch Leute auf dich zukommen und sich erkundigen, nach Möglichkeiten in Kleingruppen zu kommen. Im Foyer vielleicht da, wo die Kleingruppenwand ist, da der Glaskasten, da könnt ihr nachher, Elke, stehst du kurz auf, dass die Leute wissen, zu wem sie kommen können? Dankeschön. Und wenn du Fragen zu Teams hast, komm einfach auf mich zu. Wenn du mir zum Geburtstag gratulierst, werde ich dir auch noch was zum Team, zu den Teams erzählen. Mal gucken, wann ich heute nach Hause komme. Wir leben Gemeinschaft, wir sind liebevoll füreinander da und zusammen in Kleingruppen und Teams unterwegs. Wir können das nur, weil Gott liebevoll für uns da ist. Und das werden wir jetzt gemeinsam erleben. Jesus Christus lädt uns ein, das Abendmahl zu feiern. Er ist der Gastgeber. Und wir dürfen dort eine Stärkung bekommen für unseren Glauben, für unsere Beziehung mit ihm. Dieses Abendmahl ist dafür da, von Jesus gedacht, dich zu vergewissern darin, ich bin dein Herr. Ich liebe dich. Ich gebe alles für dich. Das dürfen wir jetzt im Abendmahl genießen und erleben. Und ich lade dich auch ein, wenn du sagst, ich möchte diese Liebe kennenlernen. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Auch dann bist du herzlich eingeladen, hier vorne das Abendmahl gemeinsam hier mit all diesen Menschen im Raum zu feiern.